Letzte Woche hat uns Kollegen Göttingen.
Urleise.
Urleise. Ich kann mich noch ein bisschen mal ausatmen. Letzte Woche hat uns Kollegen schon mitgenommen in das Thema. Mitgenommen in das Thema, wie wir mit Zuversicht in ein gelingendes Jahr hineinstarten können. Und uns ist allen klar, das ist ein guter Plan. Und das war ein guter, eine gute Lehre, einfach um zu gucken, was kann ich denn tun, was sollte ich im Auge behalten. Und trotzdem wird es immer Situationen geben, vermutlich, die nicht so laufen, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben und die nicht so gelingen, wie wir uns das wünschen würden, und schwupp, Enttäuschung stellt sich ein. Das kann im Kleinen sein, wie zum Beispiel, ich bin enttäuscht, dass ich heute hier stehe mit dieser furchtbaren Frisur. Ich hatte einen Friseurtermin am Donnerstag und ich ging da hin und da war niemand. Die haben schon zugemacht gehabt. Da war ich enttäuscht. Da dachte ich, jetzt sehe ich aus wie Stoppelpeter und wer ist der andere? Kartwiesel in einem. Nein, so schlimm ist es nicht. Das sind auch die kleinen Sachen, die ja, die steckt man weg, sagt man nämlich halt heute. Und trotzdem, Enttäuschung ist etwas, die richtigen Enttäuschungen kennen wir schon seit unserer Kindheit. Ne? Weihnachten steht vor der Tür. Oder Geburtstag. Oh, super. Ich habe einen Wunschzettel gemacht. Ja. Auf diesem Wunschzettel stehen die besten Sachen drauf, die ich mir eigentlich schon das ganze Jahr gewünscht habe. Ich habe den Katalog gewälzt mit meinen Bandelspielsachen und habe das Beste gefunden, was ich mir wünschen würde. Und dann habe ich es aufgeschrieben auf meinen super Wunschzettel. In der festen Überzeugung, das werde ich kriegen. Vom Weihnachtsmann Christkind, eigentlich von meinen Eltern oder Großeltern, weil das wusste ich ja schon. Ja dann, der Tag naht. Endlich ist es soweit. Die Geschenke, ich sehe sie schon. Da liegen sie alle verpackt da. Und ich denke, ein Teil davon wartet auf mich. Und dann geht es schon los. Ich gucke schon so langsam, welches Geschenk könnte von Form und Größe etwa mit dem Haupt Geschenk übereinstimmt, das ich mir schon so ersehnt habe. Und dann kommt die Reihe irgendwie an mich, ich darf über meine Geschenke erfallen. Ich packe Geschenk Nummer 1 aus. Naja, das ist ja noch ein zweites. Ich packe Geschenk Nummer 2 aus. Ich hoffe, es hat noch ein drittes. Doch, da sehe ich es. Es hat diese Form. Es muss es sein. Ich packe es aus. Ich bin schon so schnell im Ausreißen, dass ich schon vergessen habe, was die zwei anderen Sachen gewesen sind. Und gucke mir nun endlich an. Ich schon beim Lösen des Papiers das fehlende Gesicht an. Weil ich feststelle, es ist zwar fast das, was ich wollte. Es ist irgendwie ähnlich, aber es ist einfach nicht das, was ich gerne gehabt hätte. Das kann ja dann irgendwie zum Beispiel so ein ferngesteuertes Auto gewesen sein. Aber es ist nicht das mit dem Vierradantrieb und diesen absolut genialen Heckspoiler, den man wegklappen kann. Nein, es ist irgendwie, es ist irgendwie so ein 0815-Ding, was halt auch fährt. Ihr merkt, was ich meine. Wir kennen Enttäuschung seit unserer Kindheit immer wieder. Das sind so die kleinen Erlebnisse, die man halt hatte. Aber man muss ja nicht nur Kind sein, um Enttäuschung erleben zu können. Ich habe mir dann überlegt, so, was war denn eine von denen, von denen ich erzählen kann. Ich hatte, als ich Abitur gemacht habe, habe ich gedacht, was willst du denn mal werden, wenn du größer bist, dann gleich was, wenn du fertig bist mit Abi. Und dann habe ich gedacht, Wirtschaftsinformatik, das ist es und nichts anderes. Und dann eine zweite Frage. Und wo willst du studieren? Doch, Uni ist nichts für mich. Ich muss an eine Frage gehen, dann bin ich ein bisschen stärker getrackt. Und da gibt es nur einen: Fortwangen. Es muss Fortwangen sein. Es gab auch damals drei andere: Karlsruhe, vergiss Karlsruhe. Kein guter Ruf. Konstanz, vergiss Konstanz. Noch schlechter Ruf. Hamburg, vergiss Hamburg. Zu voll. Also, bewarb ich mich an der einzig vernünftigen Schule, die es in meinem Leben zu geben schien, in Furtwangen. Und zwei Wochen später hatte ich Kostenbriefkasten. You've got mail. Ich dachte, boah, wie genial ist das denn? Und irgendwie beschlich mich schon ein gutes Gefühl. Obwohl, man muss dazu sagen, ich hatte vorher lange Zeit mit Gott darüber diskutiert. Ist Wirtschaftsinformatik das Richtige? Soll ich mich nur und ausschließlich im Vorfall bewerben? Ist das wirklich gut? Und ich hatte damals meinen Gott gesagt, mach das. Wirtschaftsinformatik ist super, das ist dein Ding. Und Vorfall, wie bist du sonst denn? Dachte ich, ja, wir sind uns einig, perfekt. Und dann kam der Brief. Ich machte den Brief auf, ich zog den Brief aus. Das Logo von Vorfall im Buch drauf. Und lange Rede, kurzer Sinn. Sie sind auf der Warteliste. Ich dachte, wie Warteliste? Warteliste heißt nicht dieses Semester. Heißt nächstes Semester, übernächstes Semester, irgendein Semester, vielleicht gar kein Semester, weil ich immer zwischenzeitlich was anderes machen muss. Also ich war dabei und bin bitter enttäuscht. Und dann habe ich echt gedacht, so, Herr Gott, was ist denn mit dir los? Ich meine, du hast doch gesagt, du hast doch zu mir gesagt, ich soll das machen. Jetzt habe ich das gemacht. Und was heißt das jetzt? Jetzt ist alles anders. Was mache ich denn jetzt? Und da stand ich echt vor so einem riesigen Fragezeichen und wusste nicht, naja, ich will es nicht sagen, hat mein Leben noch einen Sinn, so weit war es nicht, aber ich dachte wirklich so, ja, was mache ich denn jetzt? Ich stand vor so einem inneren Schlangen. Die Geschichte ging dann gut aus zum Schluss. Vielleicht habe ich zum Schluss noch Zeit, dann erzähle ich es euch, ansonsten werde ich mal irgendwann fragen. Ich habe am Ende im Vorwand, das ist was ich studiert, also von daher kam alles so gut aus. Und ich sag wirklich, aber es ist halt so dieses Thema, wir kennen alle Enttäuschungen, wir wissen, was Enttäuschungen sind und das sind jetzt kleine Beispiele, das ist eigentlich fast schon wichtige Beispiele. Es gibt ja so die richtigen Enttäuschungen, die tief ins Leben eingreifen, wo man richtig erschüttert ist. Und ich habe ein paar drei Themen, Quellen der Enttäuschung habe ich mal genannt, wie komme ich da raus? Bei dem wie komme ich da raus, sind ein paar Unterthemen und dann das nächste Satz. Quellen der Enttäuschung. Von was können wir nicht enttäuscht sein? Eines ist sicher, wir können von Situationen enttäuscht sein. Das war jetzt nicht mein. Oder aber der richtige Schritt könnte zum Beispiel sein, das bist du schon seit 5 Jahren mit diesem Unternehmen und hast dich richtig eingelehnt. Und weißt genau, diese Position wird jetzt frei. Und ich werde mich darauf bewerben. Und der sie heute hat, der hat mir schon gesagt, hey, du kriegst die, das ist deine Position. Du hast es getan. Du weißt, du musst dich eigentlich nicht mehr bewerben, das ist gut. Und dann passiert etwas völlig Unerwartetes. Deine Firma, und der ist schon seit 5 Jahren nicht so ein Mensch, wird aufgekauft. Das hast du nicht gewusst, klar. Plötzlich gibt es 2 Leute auf jeder Position. Und plötzlich heißt es, wir müssen Stellen abbauen. Und plötzlich hast du einen Brief, auf den steht Kündigung. Und du denkst, eigentlich war ich der Nachfolger von dem. Und jetzt bin ich wirklich veranstaltet auf unsere Familie. Ich muss die ernähren. Ich stehe plötzlich vor einer Riesenkrise. Das ist schon, also enttäuscht ist eigentlich schon zu, fast zu schwach ist. Was das dazu ausdrückt. Aber was will ich damit sagen? Situationen können enttäuscht sein, aber nicht nur. Wir können natürlich von Menschen enttäuscht sein, das kennen wir auch alle. Ein Beispiel wäre, ja, da hast du einmal in deinem Leben ein Prinzip nicht eingehalten, nämlich große Geheimnisse miteinander zu teilen. Und da hast du einmal gedacht, Mensch, diese Person kenne ich schon so lange und Mann, was haben wir, wir sind gemeinsam durch die Runden gegangen, wir kennen uns so gut. wir vertrauen uns blind. Und irgendwann mal so am Abend kommt man noch zusammen und dann sagen wir so, ich muss dir mal eine Geschichte erzählen, was ich mal erlebt habe. Dann erzähle ich diese Story, die du eigentlich niemandem erzählt hast. Ein paar Tage später stellst du fest, dass irgendwie die Leute in deinem Umfeld die gegenüber sich komisch verhalten. Irgendwie komisch sind. Die sind sie angucken, vielleicht sogar schneiden. Und du denkst, bist du schnackelig? Dass diese Person deines Vertrauens offenbar viele weitere Personen ihres Vertrauens hatten und deine Geschichte in die Runde gemacht hat. Und du hast das Gefühl, ich bin der einzige Päckchen in der irgendwo. Du bist völlig frustriert. Erstens bist du enttäuscht von der Person. Zweitens würdest du am liebsten den Kopf in den Sand stecken und verschwinden. Die tiefsten Mauserloch der Welt, die irgendwo verdünnen, sie sehen. Naja, wir können von uns selbst enttäuscht sein. Das gibt's auch. Kennen wir auch alle. Nehme ich an, also ich kenne es. Da bist du schon seit Jahren an irgendeiner Story dran. An irgendetwas, was du irgendwie unter die Füße kriegen willst, ein Problem. Oder bist bekannt als jemand, der total schnell aufbraust. Oder hast du deine Lieblingssünden, die du nicht so unter die Füße kriegst. Schon seit Jahren bist du dran, nimmst immer wieder Anläufe und immer wieder geht es schief und immer wieder denkst du, was bin ich denn angestellt? Du bist auf dem Dienst. Irgendwo so ein Scheiß. Ich krieg's einfach nicht in den Griff. Ich bin ein Versager. Ich bin nichts. Ich kann einfach gar nichts. Du bist enttäuscht von dir selbst. Und was ich persönlich auch für die schlimmste Welt ist, die vierte Welt. Bist du Gott enttäuscht? Oder gibt es nicht? Das gibt es doch. Da bist du seit Jahren an einem Thema dran. Mit Gott. Bitte seit Jahren Gott, dass deine Eltern endlich sich bekehren. Du siehst ja, dass die Zeit kürzer wird. Die sie sind. Oder dass deine Kinder kommen. Oder du bittest um Heilung. Und nichts passiert. Über Jahre. Und du fragst Gott, was ist an mir? Was ist denn hier dran, dass das irgendwie nicht so richtig läuft? Oder natürlich, vielleicht kommt dann auch uns die Situation zu denken, ja, es ist gut, darf ich eigentlich nicht so von Gott sein? Darf ich das überhaupt sagen, ich bin von Gott enttäuscht? Also versuchen wir andere Formulierungen zu finden, wie, ja, ich bin schon etwas bedrückt, dass Gott noch nichts gehandelt hat. Aber eigentlich denken wir, ich bin total am Boden und frustriert und glaube, Gott wird mich nie heilen. Gott wird mir nie mein Gebet beantworten. Und du bist enttäuscht. Du bist auch in deiner Beziehung zu Gott enttäuscht. Warum liebt Gott mich nicht? Lohnt es sich überhaupt noch dafür zu beten? Und wir merken, Enttäuschung dauert eigentlich in jeder Ecke. Und dann kommt noch was dazu. Lauert in jeder Ecke und dann kommt noch der Teufel. Der sagt, hab ich dir doch gesagt. Also ihr merkt schon, dann nutzt diese Situation auch noch allzu gern, um sie zu verstärken. Sagen, na klar ist der Böse. Natürlich hat Gott dein Gebet. Natürlich gehen die Sachen schon, vor allem bei dir. Ach, das ist so. Und so uns sagen, das zieht das verstärkt es noch, das zieht es noch weiter runter, wie ich das will. Eine hingehaltene Hoffnung macht das Herz krank. Ein erfüllter Wunsch in dessen Raum des Lebens. Das dreht sich also um unser Herz. Und weiter lesen wir in Sprüche 4, 23. Mehr als alles, was man bewahrt, behütet dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Manuel, vielleicht kannst du mich durchklicken, weil ich irgendwie glaube, das hilft dem Kasus Knaxus nicht. Genau, das haben wir schon. Wir sind schon bei der Stelle aus Sprüche 4 gewesen. Die Bibel ist voll von Enttäuschungsgeschichten. Und manchmal muss man sich in die Geschichten aber auch hineinversetzen, um so zu merken, was da für Enttäuschungen angesprochen werden. Also, es ist nicht so, als du der Erste bist auf der ganzen Welt und vielleicht auch dein Nachbar, der hier sitzt, der mit Enttäuschung konfrontiert ist, sondern das gibt es von Anfang an. Ich habe mir so überlegt, welches könnte die erste Enttäuschung gewesen sein. Da dachte ich, die erste war wahrscheinlich Adam und Eva. Sie sollten nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen, sonst würden sie sterben, hat Gott gesagt. Und der Teufel hat gesagt, ach Quatsch. Im Gegenteil, ihr werdet sein wie Gott. Dann haben sie davon gegessen und haben erkannt, dass sie vom Teufel betrogen worden sind und dass Gott recht gehabt hat. Also, Enttäuschung ist nur das Gelinde Wort für das, was sie da erlebt haben. Aber vermutlich waren sie von sich selbst enttäuscht, weil sie dermaßen blöd auf diesen Unsinn, auf diese Lüge vom Teufel angefallen sind. Mit der Konsequenz, dass sie von Gott getrennt waren, dass sie sterben mussten, dass Tod in das Leben reingekommen ist. Die werden sich auch gefragt haben, wieso habe ich Gott, wieso habe ich nicht von vornherein auf Gott vertraut und auf ihn gehört? Eine zweite Situation kommt kurz danach. Kein schlägt sein Bruder Abel aus Eifersucht. Adam und Eva, kurz zu ihrer Trauer, die darüber die sicher haben, gehabt haben, von der wir aber diesen Detail in der Bibel nicht lesen, von der Trauer, von den Gefühlen, die sie haben, werden sie vermutlich auch gebetet haben. Wie kann der Kleine das tun? Was ist denn das für ein Mensch, der seinen Bruder erschlägt? Ich kann mir vorstellen, dass Eva sich noch überlegt hat. Ich kann mich noch erinnern an Situationen, wo die zwei miteinander gespielt haben, das war immer so schön, oder wenn sie bei mir geholfen haben im Haushalt, oder wenn sie mit Adam mitgelaufen sind und irgendwas gemacht haben. Und jetzt das, wie kann das sein? Oder vielleicht sogar die Frage, was haben wir Eltern falsch gemacht? Das ist eine erschütternde Enttäuschung, die wir sind enttäuscht, die tiefen Einfluss aufs Leben haben. Schlussendlich kommt es dann zu der Frage, okay, wie komme ich jetzt aus diesen Schlamassel-Situationen raus, die so normal und so natürlich sind. Und da möchte ich auf eine Stelle im Neuen Testament gucken mit euch zusammen und ein bisschen tiefer auch das auf den Grund kommen, wie wir mit Enttäuschung umgehen können. Das gucken wir uns an in Lukas 24, 13 bis 35, das ist die Stelle, die wir auch haben. Da geht es darum, dass nach der Kreuzigung Jesu, nach dem Grabhügel, die Jünger oder die zwei Jünger von Jesus unterwegs sind auf dem Heimweg von Jerusalem nach Emmaus. Und die waren völlig am Boden, das lesen wir auch in dem Text, die waren komplett enttäuscht. ihre Hoffnung, Jesus, war tot. Die Geschichte war quasi irgendwie zu Ende für sie. Was hat das alles noch für einen Sinn? Das nächste Mal uns hier. Zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien. Das sind etwa 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Und ich habe da auch wieder so, ich glaube, 4 Punkte. Der erste ist, sei offen und teile dich mit. Das war schon das Erste, was wir uns auf die Fahne schreiben müssen. Dass wir uns unseren Frust und unsere Enttäuschung zunächst einmal völlig offen und ehrlich auf den Weg stellen. Und nicht irgendwie versuchen, Floskeln zu finden, die möglichst fromm klingen oder sonst irgendwie sind, sondern wirklich sagen, was uns bewegt. Was ist mit meinem Herzen eigentlich los? Hier waren jetzt zwei unterwegs, die waren beide frustriert und beide massiv niedergeschlagen. Und vielleicht macht es einem auch leichter, wenn man noch einen, ich sag mal, einen Leidensgenossen hat, dem es ja genauso dreckig geht, der genauso frustriert ist wie ich. Aber das ist auch nicht unbedingt immer hilfreich. Aber an den Zweien sehen wir, die zwei unterhalten sich offen und ehrlich mit der Zeit, die sie unterwegs sind. Teile dich jemanden mit deinem Frust und deiner Enttäuschung offen mit. Egal, von was du enttäuscht bist, ob du von dir enttäuscht bist, ob du von anderen enttäuscht bist, ob du von Umständen enttäuscht bist oder sogar von Gott. Ich gehe mal davon aus, ich habe versucht, das vorzustellen. Die zwei sind da auf ihrem Weg nach Emmaus unterwegs. Und die sind frustriert. Und ich könnte mir vorstellen, die haben sich gegenseitig da echt, ich nenne es mal, ausgekotzt. Oder? Wir haben Zeit investiert. Wir haben an diesen Propheten geglaubt. Wir haben gesehen, was er getan hat. Und das hat uns ermutigt. Wir haben so viel Hoffnung daraus geschöpft für unser Volk, dass er Freiheit bringen wird und Rettung. Und jetzt ist er tot. Und alle Hoffnung ist dahin. Und was ist denn unser Leben jetzt noch wert? Wir haben so viel investiert. Und jetzt ist alles weg. Ich meine, das ist ziemlich deutlich, sich um die Ohren gehauen haben. Das, vielleicht ist es so auch dann hin und her gegangen, ne? So, ah, das scheißt nicht an, dass es jetzt so ist, dass ich jetzt nicht weiß, wie es weitergeht. Die Problematik, wenn zwei das Gleiche sehen, ist, dass es sich eventuell immer weiter durchschaltet. Ne? Dann ist man ja auch total frustriert und plötzlich sind sie immer noch tiefer frustriert, weil sie da so miteinander unterwegs sind und keine Hilfe haben. Trotzdem, es ist offen über unseren Frust, über unsere Enttäuschung, mit einem Weggefährten im Glauben, dem ich vertraue, aufzureden. Und interessant ist, dass sich an dieser Stelle Jesus zu ihnen dazu gesellt. Und sie merken es nicht. Gott, also Jesus will offensichtlich noch nicht erkannt werden, das heißt, ihre Augen werden gehalten. Aber sie wäre wahrscheinlich auch der Letzte gewesen, mit dem sie auch gerechnet hätten, weil sie eben ja für tot. Also wahrscheinlich hätten sie, waren sie eh überhaupt das war out of scope, oder so auf sagen, also war überhaupt nicht vorstellbar, dass Jesus plötzlich leben könnte. Und das ist vielleicht auch etwas, was uns so geht, ne? Wie, dass wir den tiefsten Frust und das Letzte, was wir uns jetzt vorstellen können, ist, dass plötzlich Jesus auf die Schulter klopft und sagt, okay, ich bin doch bei dir. Und vielleicht haben wir nicht mal als erstes im Kopf, ich könnte jetzt zu Jesus gehen. Und in dieser Geschichte finde ich es so beeindruckend, dass plötzlich aber Jesus kommt und sich zu den beiden gesellt in ihren Frust hinein und sie nicht alleine lässt. In diesem sich gegenseitig wirklich hochschaukeln und von außen kommt, und nicht fern irgendwo im Himmel auf seinem Thron sitzt, während ich da in meinem Dreck rumsumpfe, sondern er naht sich auch mir, er naht sich auch dir und er lässt es mir verstecken. Und er hat es auch zu mir gesagt, du wisst es. Oder sagt es, in dem Fall kennen die Jünger den Satz noch nicht, aber später wird es sein, ich bin bei euch alle Tage. Das passiert dann etwas später. Und so komme ich zu dem zweiten Untergrund. Gott ist mir so groß interessiert. Ich wäre auch interessiert, warum es damals knallt. Das knallt nämlich auch so warm. Gott ist mir so groß interessiert. Und das können wir uns manchmal gar nicht vorstellen, dass Gott an meinem Frust tatsächlich interessiert ist. Er hätte es ja verhindern können, oder? Manchmal könnte ich mir, wenn das so weit ist. Aber er will das. Und manchmal fühlen wir uns sogar schon fast schuldig, auch Gott gegenüber. Also gerade wir in uns drum, heißt, sozusagen, na, kann ich Frust überhaupt zulassen? Also, was ist, wenn ich Frust zulasse? Ich meine, Gott sagt die ganze Zeit, ich soll mich an ihm freuen. Und abermals sage ich euch, freut euch. Aber ich bin jetzt einfach frustriert. Und erfülle jetzt gar noch weniger die Ansprüche, die Gott hat. So könnten wir dann denken, so ziehen wir es noch weiter runter. Aber Gott ist wirklich interessiert an uns und wir sehen es in dieser Stelle. Jesus gesellt sich also dazu und eröffnet das Gespräch mit dem Herrn. Nächsten Vers, ich kann mal den kurz sehen. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie bleiben niedergeschlagen stehen. Also das, was ich sage, das ist etwas, was mich frustriert, die waren, lesen sie eigentlich erst an dieser Stelle. Die waren niedergeschlagen. Was sind das für Reden? Jesus will es wissen, er will es auch von dir hören. Und Jesus kannte ja die beiden, er kannte die Situation, er wusste, worüber sie reden, er kannte die beiden. Das weiß ich, der wirklich nichts weiß. Und er wusste auch, was sie bewegt. Aber er wollte es von ihnen, mit ihren Worten, offen und ehrlich hören. Und das gilt auch für uns. Das können wir auch immer uns auf die Fahnen schreiben. Du bist enttäuscht, du bist frustriert, du schleppst irgendwas mit dir rum. Jesus will offen und ehrlich hören, was dich bewegt. Und dann wirst du in deinen Worten gesagt bekommen. So wie du es empfindest, so wie dein Herz es empfindet. Und dann kann es auch sagen. Und dann lesen wir weiter. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Sag mal, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihm: Ja, was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch auch bei all dem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Ja, doch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind und als sie den Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten. Die sagten, dass er lebt. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Dieser Kleopas, den fand ich irgendwie cool. Mit seinem ersten Satz. Sag mal, in welcher Welt lebst du eigentlich? Ja. Also, du kommst doch auch für den Sinn. Du kannst doch jetzt nicht so tun, als wüsstest du nicht, was da gelaufen ist, sondern was ist denn gut, ja. Und ich fand diese Ehrlichkeit seiner anderen Sprache Jesus gegenüber, von dem man zwar nicht wusste, was das ist, aber ich fand die irgendwie herzerfrischend. Und ich dachte irgendwie so, ja, und offensichtlich Jesus kann das nicht sagen. Oder uns sagen, hey, also, du fragst mich, was ich für einen Frust habe. Sag mal, du warst nicht dabei. Du fragst mich, warum ich so deprimiert bin. Du weißt es doch, du kennst doch meine Gebete. Oder du kennst doch meine Situation am Arbeitsplatz. Oder du kennst doch meine Situation mit mir selbst. Oder was weiß ich was. Du weißt es doch. Das fragt mich nicht. Oder was fragst du mich? Aber er lässt sich darauf ein und erzählt es ihm trotzdem. Sagt also gut, irgendwie kläre ich dich auf. Und sagt, meine Situation ist folgende. Und er sagt es mit seinen Worten so. Und ich glaube, das ist etwas, was wir mitnehmen dürfen. Wir dürfen Jesus die Situation, in der wir uns befinden, so sagen, wie wir sie wahrnehmen. Aber der nächste Schritt ist dann auch wichtig. Wir müssen auch Gott dazu Wort kommen lassen. Und das passiert als nächstes. Kleopas ist nämlich irgendwann fertig mit seinem erklärenden Ausführungen. Und sein Einstieg war ja reichlich steil. Aber der Einstieg in die Antwort, den Jesus jetzt bringt, der ist auch reichlich steil. Und wir müssen auch ihn zu Wort kommen lassen. Und ihm das dann genauso zugestehen, dass er in aller Deutlichkeit hier antwortet, in ihre Situation rein. Er sagt nämlich dann in Vers 25, und er sprach zu ihnen: O ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Das fand ich auch eine ziemlich heftige Aussage. Sondern nach dem Motto: Sag mal, in welcher Welt lebst du eigentlich? Und jetzt erkläre ich dir mal, wie die Welt funktioniert, aus meiner Sicht. Und dann sagt Jesus: Sag mal, wir kennen, also, du kennst doch die Schrift. Du hast das alles schon mal gehört. Und du hast es immer noch nicht kapiert. Was bist denn du für einer? So sagt es nicht. Aber er macht es dann aber genauso. Er erzählt plötzlich den zwei Jüngern die Situation jetzt mal aus seiner Sicht und nicht aus ihrer Sicht, wie sie es empfunden und erlebt haben, sondern aus seiner Sicht. Und dazu müssen wir auch bereit sein, dass wir sagen: Okay, Gott, ich kotze dich jetzt mal hier aus, weil ich weiß, du hörst mir auch zu. Weil ich dir vertraue und kann dich dir zulassen. Aber ich will dir auch zugestehen, dass du mir vielleicht mit der gleichen Deutlichkeit den Kopf zurechtsetzt, dass ich den Blick wieder auf das Richtige setze, weil ich vielleicht mich auch verwandt habe. Und das ist ja häufig so, dass wir uns auch verrannt haben in diesen Enttäuschungen. Das Wort Enttäuschung allein ist schon ein ganz spannendes Wort. Enttäuschung heißt, ja, jetzt gehört sich davon, heißt, dass es irgendwie eine Täuschung weggeht. Also ich war getäuscht und jetzt werde ich enttäuscht. Und das ist eigentlich etwas ganz Gutes. Auch wenn wir von Enttäuschungen, die finden wir nicht toll. Aber eigentlich ist hier das Gutes, weil in dem Moment, wo ich enttäuscht werde, kommt Wahrheit in mein Leben. Erst recht, wenn ich von Gott vielleicht sogar enttäuscht werde. Also im Sinne von, wenn Gott es ist, der mich getäuscht wird. In diesem Sinne würde ich das verstanden wissen. Und plötzlich kommt Wahrheit in mein Leben und Jesus ist Wahrheit. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Eigentlich brauche ich nichts mehr als das, dass er mit seiner Wahrheit in mein Leben immer wieder neu reinkommt und mir meinen Blickwinkel, meine Perspektive neu ausrichtet, auf sich ausrichtet und sagt: Guck nicht auf die Täuschung, guck auf die Wahrheit. Guck nicht auf das, was du dir gewünscht, eingebildet, vorgegaukelt, erhofft hast, sondern guck zuallererst auf mich, der ich dich liebe, der ich für dich bin, der ich dich tragen will, der ich dich eigentlich die ganze Zeit getragen habe. Und ich zeige dir jetzt meine Sicht auf deine Situation. Aber lass es nicht zu. Auch wenn es vielleicht auch schmerzhaft zwischendurch sein kann, wenn man plötzlich merkt, wie arg man sich verwandt hat. Und man merkt, das Perspektivwechsel ist zwar gut, aber vielleicht doch ist es auch schmerzhaft. Lass Gott zu Wort kommen. Sagt er in Vers 26, erklärte er dann: Es musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen. Und von Mose und von Propheten anfangen, erklärte er ihnen alles, in allen Schriften, das, was ihn betraf. Und ich habe mir das auch wieder versucht vorzustellen. Ich dachte, 11 Kilometer, und Jesus war nicht von Anfang an dabei. Ja, vielleicht kann man bei Kilometer 2 oder Kilometer 3 dazu. Dann sind es nur noch 8 oder 9 Kilometer. Das sind dann so 1,5 bis 2 Stunden. Hat das gereicht? Alles das zu erzählen, was in den Propheten über Jesus geschildert war, das hat mich doch erstaunt. Und ich glaube, die längste Zeit auf dieser Reise hat wahrscheinlich Jesus gebetet. Gut, steht aber nicht da. Das ist nur mein Gedanke. Wenn also unsere Enttäuschung unter die Füße kriegen wollen, dann liegt die Antwort am Ende, liegt sie bei Gott. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir uns auf Gott immer wieder auf Jesus wieder einlassen und uns bewusst machen, dass Gott uns ja anders als den Jüngern zu dem Zeitpunkt, aber uns heute, wir haben den Heiligen Geist dran, der uns in alle Wahrheit führt, der uns die Tiefen der Gottheit erklärt, der uns die Schrift auslegt, der uns hilft, ihn zu verstehen, der uns in alle Wahrheit leitet, der uns in alle Wahrheit leitet, die wir brauchen, um Täuschung zu erkennen und zu entlarven. Er erinnert uns an alles, was Jesus uns beigebracht hat. Er erklärt es, die Schrift auch schon gesagt. Also so gesehen kann man sagen, auskotzen ist gut, aber dabei stehen bleiben hilft nicht. Zu Gott kommen ist wichtig, aber ihm nicht zuhören hilft auch nicht. Das ist wichtig, dass wir dann auch Gott zu Wort kommen lassen und in unser Leben hineingehen lassen. Sei es durch Geschwister, sei es durch sein Wort direkt, sei es durch den Heiligen Geist, der mit uns reden will und was zu uns zu sagen hat. Ich musste den Punkt an Hiob denken, der ja auch Schlimmes erlebt hat. Und wir sehen an ihm auch, wie er mit seinem unglaublichen Leid umgegangen ist. Und auch er spricht mit Gott Klartext. Und auch er hört Gott ganz gezielt zu, was Gott zu sagen hat. Und auch Gott redet mit Hiob Klartext. An doch einige Stellen. Und zum Schluss sagt Hiob etwas, was mich echt von den Socken gehalten hat, als ich es diesmal wieder gelesen habe. Da sagt er in Hiob 42, Vers 5, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Als ich das vor dem Hintergrund dessen, was mir so durch den Kopf ging, gelesen habe, hat es mich eigentlich echt weggeblasen. Weil ich gedacht habe, Moment mal, am Ende dieser Leidensgeschichte sagt Hiob, ich kannte dich nur von Hörensagen, aber jetzt habe ich dich mit meinen Augen. Am Ende? Am Anfang lesen wir, dass der Teufel zu Gott kommt und sagt, hey, du hast da doch diesen Hiob, dieser gottesschuldige Mann. Und Hiob sagt, genau, dem habe ich die Freude. Gott sagt das, habe ich was anderes. Ja, natürlich. Gott sagt das. Alles andere wäre total. Nein, Gott sagt, ja, natürlich, dem habe ich Freude. Den liebe ich. Der hängt an mir, der ist treu. Und wir haben ein Bild von Hiob zu denken, das ist eine Freunde. Hiob und Gott, die kennen sich in- und auswendig. Also Gott Hiob sowieso, aber Hiob Gott offenbar auch. Und dann lese ich zum Schluss diesen Satz, oder lesen wir zum Schluss diesen Satz, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Das heißt, diese ganze Leidensgeschichte, diese ganze Enttäuschungsstory, und der hat ja alle Arten von Enttäuschungen erlebt, die man sich vorstellen kann, da war enttäuscht und hat Frust gehabt in seiner Situation, hat alles verloren. Er war sicher enttäuscht von seiner Frau, er war enttäuscht von seinen Freunden, er war enttäuscht vielleicht auch von sich, keine Ahnung, er war vielleicht sogar enttäuscht oder einmal still von Gott. Wo war er denn? Und ich meine, wenn wir im Klartext reden, merkt man sich so ein bisschen. Und in diesem ganzen Dialog, in dieser Offenheit, in der er mit Gott umgeht, in dieser Situation, in diesem ganzen Story, kommt er am Ende an den Punkt und sagt, die Story hatte ein Gutes. Ich habe dich kennengelernt, wie du bist. Ich habe dich wirklich jetzt mit meinen Augen gesehen. Und er hat ja einmal festgehalten und Gott hat ihn gesegnet. Und wir wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Wir wissen nicht, warum das alles so bei Hiobs sein muss, wie das wirklich alles keine Hiobs sind. Aber wir sehen Gottes. Gottes Willen, sich auf unseren Frust und unseren Weg einzulassen und sich über zu reden. Und so ist es ein Perspektivwechsel, der hier stattgefunden hat, bei den beiden Jüngern auf dem Weg nach Emmaus. Und der vorletzte Punkt, Unterpunkt, ist der, lass dich von Gott in den Armen. So habe ich mal überstimmt. Weil in Vers 28 geht es dann weiter. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten, nein, 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 kein Angst. Denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es, als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn und er wurde vor ihnen unsichtbar. Auch interessant, Jesus tat so, als wollte er weitergehen, aber wollte es eigentlich gar nicht, er wollte einladen. Er wollte sie einladen lassen und sicher Gastfreundschaft. Großes Thema, die Würden. Das haben sie auch getan. Und dann feierte er quasi das Abendmahl mit ihm. Und das war dann auch der Moment, wo er sich dann von ihm erkennen ließ. Sie feierten es und erkannten ihn. Und nach all den Ausführungen, die Jesus auf dem Weg mit ihm geteilt hatte, war das wie so ein i-typisch noch oben drauf, so dieses, wie soll ich sagen, das ist der Tropfen, der das Fass dann zum Überlaufen brachte, wo sie hin sind. Und sie merken, aber hallo, das ist ja Jesus. Das ist ja der, auf den unsere Hoffnung gewesen ist. Der, den wir für den Propheten hielten, ist ja mehr als ein Prophet. Der, den wir für den Retter Israels hielten, von den Römern oder von was auch immer, der ist ja mehr als das. Und sie haben geschnackelt, was Jesus ihnen auf dem Weg alles erzählt hatte, und dann haben sie ihn erkannt und haben gesagt, das ist er persönlich. Und dass es einen Perspektivwechsel bei ihnen ausgelöst hat, lesen wir in Vers 32. Wo er sagt, und sie sprachen zueinander, stimmt, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnet. Und sie merken plötzlich, Moment mal, stimmt, als wir da unterwegs waren und Jesus zu uns redet, dann hat das eigentlich schon was bei uns gemacht. Und wir haben es gar nicht gemerkt, dass wir eigentlich total berührt waren, wie wir immer schon von Jesus berührt gewesen sind, wenn er geredet hat. Und es war dieses Augenöffnen. Aber das, was Jesus aus Liebe getan hat, und jetzt zeige ich euch. Ich habe euch meine Perspektive gezeigt, und jetzt zeige ich euch mich. Und kommt zu mir und feiert mit mir. Seid eins mit mir. Abendmahl für diesen bewegenden Moment, der so ausdrückt, so dieses: du bist mein, ich bin dein. Ich weiß gar nicht, wo ich das das erste Mal gehört habe. Das bewegt mich immer am Abend an, so diese innige Gemeinschaft mit Jesus zu feiern. Sagen, oh, ja, du bist mein, ich bin dein. Tiefer kann eine Beziehung gar nicht sein. Und da kommen diese zwei rein. Solche Momente habe ich in meinem Leben auch nicht so. Also diese ganz engen Momente, so wo ich plötzlich das Gefühl habe, Jesus steht gerade neben mir und mit dem Arm auf die Schulter geht. Das sind Momente, die ich nicht erlebt habe in meinem Leben, aber auch ab und zu. Und ich habe das Gefühl, dass hier war so ein Moment für diese Jünger. Aber ich merke auch, wenn ich ins Bus stecken bleibe und hingehe, dann lese ich sehr gerne in Vers 1. Und dort schreibt Paulus in den Vers, was sie in Christus für alles für Segen und bereitgestellt haben. Also da, wo ich jetzt wusste, bin, war alles das, was nicht klappt, was nicht gelingt, was nicht gut ist, was nicht so ist, wie ich es mir wünschen würde, da hilft mir diese Bibelstelle häufig zu diesem Perspektivwechsel, wo mein Blick neu ausgeht, sage, vielleicht ist das die falsche Dinge auf. Mal auf das, was ich hier kann ich nur empfehlen, in Verse 3 bis 14 und in Vers 18 lesen wir dann quasi anschließend an diese riesige Auflistung von Segnungen und Gnaden, von was Gott uns gegeben hat, schreibt er dann: Er erleuchte uns die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes im Heiligen ist. Und was die überragende Größe seiner Kraft an uns den Glauben ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und manchmal, wenn ich das lese, denke ich dann so, dass Gott Paulus wahrscheinlich beauftragt zu schreiben, weil er dachte, sonst lesen wir womöglich diese Verse vorne dran mit den ganzen Segnungen, den er erst nett. Und abgehakt. Und dann kommt aber das Ende, ich ist nett. Ich wünsche mir, dass Gott euch die Augen eures Herzens erleuchtet, dass Wissen wirklich erfasst, was das Leiden bedeutet und was ihr eigentlich in Jesus habt und was euch auch nicht geraubt wird und was auch nichts durch eure Erlebnisse geschmälert werden kann und was auch nicht durch euren Frust geschmälert werden kann. Aber was euch vielleicht hilft, euren Perspektivwechsel auf das vorzunehmen, was wirklich wichtig ist und was wirklich wahr ist und was wirklich gut ist, was wirklich hilfreich ist für dich in deinem Leben. In dem Fall für mich. Deshalb lese ich sogar nicht sehr fest. Und das kommt dann zum fast schon letzten Punkt, nämlich behalte es nicht für dich. Was die Jünger jetzt machen, kommt zu Vers 33. Und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die Elf und die, die mit ihnen waren, versammelt und sagten, der Herr ist wirklich auferweckt worden. Und sie sagten, genau, der Herr ist wirklich auferweckt worden. Und dem Simon erschien. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war am Rechen des Brotes. Die hatten was Wichtiges erkannt. Wir haben es schon gehört. Aber das Spannende hiervon ist, dass sie wahrscheinlich gedacht haben müssen, boah, ich habe Jesus gesehen. Das müssen die anderen jetzt aber auch erfahren. Weil sie wussten ja nicht, dass die auch ihre Erfahrungen gerade gemacht haben. Und dass sie das auch schon. Aber sie dachten, das kann ich nicht für mich behalten. Dass Gott mich rausgeholt, dass es meinen Frust und mir selber begegnet ist und mir ein Gutes getan hat und mir eine Perspektive neu gezeigt hat und mir gezeigt hat, dass er lebt, dass er für mich ist, dass er mir Hoffnung gibt, dass er meine Hoffnung ist, dass er mein Leben ist, dass er mein Heil ist, dass ihm nicht alles war. Das muss ich anderen erzählen. Und sie machen sich sofort auf. Wenn es war Abend, es war Nacht, ist sie sofort los. So verstehe ich sie. Sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Sie machen sich auf, um sich mitzuteilen. Und sie fanden die, die mit ihnen waren, versammelt. Die sagten, also offensichtlich wussten sie, waren sie sich auch ganz sicher, der Herr ist wahrhaftig auferweckt. Der Herr ist wirklich auferweckt worden. Und dem Simon erschienen. Das konnten sie vorher nicht wissen, dass die anderen das auch erlebt haben. Und ich denke, das ist schon so wichtig, uns zu überlegen oder uns bewusst zu machen, ob wir mit Gott meinen Frust ausdrückt. Wie kann ich anderen helfen, auch aus ihrem Frust rauszukommen? Ich muss es erzählen, ich muss dieses Zeugnis geben. Es wird garantiert Leute geben, die auch in Enttäuschungen drinstecken, denen es hilft, wenn ich ihnen erzähle, ich habe das und das auf die und die Weise erlebt. Und dann kommt jemand anderes und sagt, ich habe was anderes erlebt, auf eine andere Weise, komme aber zum gleichen Ergebnis, Jesus lebt. Und er ist wirklich für euch. Und er ist wirklich da. Und er ist real. Gott hat für uns nur ein gutes Band. Und das dürfen wir, zu diesem Schluss dürfen wir dann kommen, mit aus so einem Enttäuschungsgrund, aus so einem Enttäuschungsprozess ausgeführt haben. Das ist wirklich für uns. Er liebt uns durch uns durch. Er lässt uns nicht im Stich. Er hat dich, er hat mich erlöst, er hat uns versetzt ins Reich des Bundes seiner Liebe. Das ist nicht nur was anderes dran. Gott hat viele wunderbare Beweise seiner Liebe aufsteigen lassen, um uns fest werden zu lassen, um unser Vertrauen in ihn gegenüber zu stellen. Dass wir ihm vertrauen, dass wir auch den Mut haben, immer wieder in aller Ehrlichkeit und Offenheit vor Jesus zu kommen und uns mitzuteilen. In den Dingen, die uns freuen, in den Dingen, die uns beschäftigen, in den Dingen, die uns befristen. Gott will Anteil haben an unserem Leben. Er hat uns neu gemacht. Nicht, dass wir unser Solo-Dasein leben, sondern dass wir in Gemeinschaft mit ihm, in enger Gemeinschaft mit ihm, unser Leben leben. Er will uns Gutes tun. Lass uns nicht in Phasen von Enttäuschung über Bord werfen, sondern auch immer wieder einander helfen. Gegenseitig. Er hat uns zugesagt, dass er uns nie uns selbst überlassen wird und dass er immer bei uns ist. Und er hat uns auch zugesagt, dass alle Dinge, die wir erleben, uns gut werden. Auch wenn wir es natürlich, wenn wir drinstecken, überhaupt nicht sehen können und selbst wieder rauskommen, oft nicht verstehen, was ist da, was gut war. Aber es ist eine Zukunft.